Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Wegen ihrer Schriften war die türkische Autorin Asli Erdogan bis vor kurzem wegen Staatszersetzung angeklagt. Denn sie schreibt nicht nur über Verlust, Schmerz und Gewalt, sondern sie setzt sich auch für eine Konfrontation der Türken mit den Verbrechen an den Armeniern und Kurden ein. Überraschend wurde sie im Februar von allen Anklagepunkten freigesprochen. Doch die Entscheidung kann jederzeit widerrufen werden. Seit 2017 lebt sie im Exil in Deutschland. Heike Brunkhorst und Roman Herzog haben die Autorin in Frankfurt getroffen.
Actually, I'm a very selfish writer of trying my best to convey something. That is all my intention, not to solve the Kurdish problem, not to democratize Turkey.
Ich gebe mein Bestes, um etwas in Worte zu fassen. Das ist all mein Bestreben. Nicht das Kurdenthema, nicht die Demokratisierung der Türkei. Ich konzentriere mich ganz darauf, dem Leser etwas Unerzählbares zu erzählen. Aber meine Literatur behandelt reale Fragen, die Türkei und die Menschheit betreffend, das Frausein oder die Kurden. Auch die Frage, was ist der Mensch? Literatur, die eine so grundlegende Frage nicht stellt, ist für mich bedeutungslos. Wer sich dafür nicht interessiert, sollte lieber nicht schreiben.
Das Gespräch mit Asli Erdogan findet in ihrem Lieblingscafé in Frankfurt statt. Die türkische Schriftstellerin lebt seit 2017 im Exil in Deutschland. Ihre Schriften über die Verbrechen der türkischen Regierung gegen die Kurden brachten sie im Zuge der Säuberungswelle nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 ins Gefängnis. Dass die international gefeierte Schriftstellerin nach ihrer Freilassung aus 4,5 Monaten Untersuchungshaft in Deutschland Zuflucht fand, verdankt sie auch dem Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Alexander Skipis.
In meinen Gesprächen mit inhaftierten Autoren und Menschen, die verfolgt werden, habe ich immer wieder die Frage gestellt, was können wir eigentlich für euch tun? Und da war für sie das Wichtigste die Aussage, vergesst uns nicht. Stellt Öffentlichkeit her, zeigt Solidarität. Und wenn man sich versucht, einmal wirklich vorzustellen, was es bedeutet, morgens um 4 Uhr klingelt die Polizei, die Tür wird aufgeschlagen und man wird abgeführt und ins Gefängnis gesteckt. Was das für einen Menschen bedeutet, kann man, glaube ich, kaum wirklich in seiner Schwere nachvollziehen. Und dass solche Menschen, die dann im Gefängnis verschwinden, ohne eine Anklage, ohne einen Anwalt, ohne überhaupt zu wissen, warum man da ist, dass da das Vergessenwerden eine ganz fürchterliche Vorstellung ist. Und Asli wurde ja im August 2016 verhaftet, eben genau so, wie ich es eben beschrieben habe.
Wenige Tage nach ihrer Inhaftierung konnte Asli Erdogan aus der Isolationshaft einen Kassiba an die Tageszeitung Cumhuriyet schmuggeln.
Ich wurde von 40 Polizisten der Antiterror-Spezialeinheit festgenommen. Maskiert, in schusssicheren Westen, mit Maschinengewehren. Der gesamte Häuserblock wurde abgeriegelt. Ich war entsetzt, als sie mein Apartment stürmten und ihre Gewehrläufe auf mich richteten. 5 Stunden durchsuchten sie meine Wohnung. Ich bat sie, vorsichtig mit meinen Schriften zu sein. Ein Teil der Manuskripte wurde zerstört. Die Festplatten mit all meinen Arbeiten wurden beschlagnahmt.
Dann haben wir im November eine Mahnwache genau vor dem Gefängnis gemacht, in dem sie sitzt, in Istanbul. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gespürt, was es wirklich bedeutet, unfrei zu sein. Wie diese Gefängnismauern wie ein Panzer um dieses Gelände lagen und von dem ich wusste, dass Asli vielleicht nur ein paar Meter entfernt ist, aber nicht raus kann. Und wir haben dann natürlich noch mit verschiedenen Erklärungen, mit der Mahnwache, mit Forderungen etc. versucht, öffentlich einen Druck zu machen. Das ist sehr stark durch die sozialen Medien in der Türkei gegangen und natürlich auch bei uns. Möglicherweise hat das alles mit dazu beigetragen, dass sie dann Ende 16 aus der Untersuchungshaft entlassen worden ist. Und im Zuge dessen dann tatsächlich diese Ausreisemöglichkeit bekommen hat. Sie hat ja dann den Friedenspreis der Stadt Osnabrück, den Markpreis bekommen. Und dort habe ich die Laudatio auf sie gehalten. Und wir haben praktisch fast bis zur letzten Minute nicht gewusst, ob sie kommt.
Aus dem Kassiba.
Die ersten 5 Tage meiner Haft waren die absolute Hölle. Ich wurde in einer extrem dreckigen Zelle isoliert. Die Matratze war seit Wochen von Urin durchtränkt. Die Toilette war schmutzig. Die Spülung funktionierte nicht. Ich hatte nichts zum Säubern, nicht einmal Toilettenpapier. 40 Stunden bekam ich kein Wasser, auch nicht, als ich in Ohnmacht fiel. Das Erste, was ich tun werde, sollte ich hier herauskommen, ist, mir eine Nummer eintätowieren zu lassen, wie die Auschwitz-Häftlinge. Meine Nummer ist 16816, der Tag, an dem die Spezialeinheit mein Apartment stürmte.
Für den implizierten Vergleich der türkischen Gefängnisse mit den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten erntete Asle Erdogan Kritik.
I had to defend myself, to explain what I mean by concentration camps, and I don't want to be offensive also to the millions of people who died and suffered in the camps.
Ich musste mich erklären. Sicherlich will ich die Millionen Menschen nicht vor den Kopf stoßen, die in den Lagern litten und getötet wurden. Und ich würde niemals behaupten, meine 4,5 Monate Haft wären mit Auschwitz vergleichbar, auch wenn sie nicht angenehm waren. Es geht darum, wenn man von einem Richter inhaftiert wird, kommt man in ein Gefängnis. Wird man aber von Sicherheitskräften verhaftet, handelt es sich um ein KZ. Ich wurde nicht auf richterliche Verfügung inhaftiert, sondern infolge eines Anrufs beim Staatsanwalt. Die Bedingungen in den türkischen Gefängnissen haben sich rapide verschlechtert. Häftlinge genießen keinen rechtlichen Schutz. Es gibt Tote. Ich bin verpflichtet, auf die realen Gefahren in der Türkei hinzuweisen, den völligen Kollaps des Rechtsstaates.
Asle Erdogan wurde nach der Inhaftierung wegen Staatszersetzung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. So wie ihr Schriftstellerkollege Ahmet Altan, der zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Wie Ahmet Altan ist Asle Erdogan als Nicht-Kurdin für die Rechte der Kurden mit politischen und poetischen Schriften eingetreten, ohne Mitglied der PKK oder einer anderen Partei zu sein. Das macht sie in den Augen des türkischen Staates zur Terroristin. Seit Anfang der 90er Jahre schreibt Asle Erdogan Kurzgeschichten, Romane und Essays für türkische und kurdische Tageszeitungen.
On the Kurdish issue maybe I wrote at most 4 or 5 and never directly on the Kurdish problem. I wrote about prisoners.
Über den Kurdenkonflikt habe ich nur 4 oder 5 Artikel geschrieben und niemals direkt. Ich schrieb über Gefangene in Diyarbakir und vergewaltigte Mädchen, über einen Getöteten und das Neujahrsfest Nevroz. Das reichte, um mich unter Beschuss zu bringen. Ich erfuhr, dass die Kurden sehr einsam sind. Für einen kurzen Artikel über das Gefängnis in Diyarbakir erhielt ich einen Dankesbrief mit 99 Unterschriften. Offenbar schreibt sonst niemand über die Kurden. So wuchs mein Interesse. Und je mehr ich schrieb, desto mehr lernte ich. Vieles wusste ich nicht, etwa, dass es eine Sonderjustiz für Kurden gibt. Das hat mich sehr beschämt. Gerade weil ich keine Kurdin bin, trage ich umso größere Verantwortung.
I felt of course ashamed because I am not a Kurd and this increased the responsibility on me.
Ich will nicht Mittäterin sein. Ich will nichts zu tun haben mit dem Sperrfeuer, das auf Frauen, Kinder und Greise eröffnet wird, die mit weißen Fahnen aus den Trümmern ihrer Häuser kommen. Ich will nicht Mittäterin sein an dem Grauen, dass ein einzelner verbrannter Kieferknochen eines 12-jährigen Kindes in einem Keller gefunden wurde. Und ich will nichts zu tun haben mit den 5 Kilo Fleisch und Knochen, die jemandem mit den Worten ausgehändigt wurden, das da ist dein Vater. Ich will nicht Mittäterin sein bei der Ermordung von Menschen und auch nicht bei der Ermordung von Worten, bei der Ermordung der Wahrheit.
Vor dem Schreiben machte Asle Erdogan Karriere als Physikerin. Sie war die erste türkische Expertin für das Higgs-Boson-Elementarteilchen und arbeitete Anfang der 90er Jahre am Kernforschungszentrum CERN in Genf.
When I was at CERN, I think this is where I really honestly started writing. I worked like a slave, I mean.
Zu der Zeit begann ich ernsthaft zu schreiben. Am CERN arbeitest du wie eine Sklavin. Es war unerträglich. Täglich 12 bis 14 Stunden. Dennoch wurde mir vorgeworfen, faul zu sein. Ich hatte ein kleines Zimmer gemietet, kam mit dem letzten Bus um Mitternacht nach Hause und begann um 1 Uhr zu schreiben. Ich schrieb bis 5 oder 6, schlief dann 2-3 Stunden und ging wieder zur Arbeit. So entstand Der wundersame Mandarin, mein erster Roman. Aber ich habe ihn 5 Jahre nicht veröffentlicht. Das Notizbuch reiste überall hin mit, auch nach Brasilien. Ein Wunder, dass es nicht verloren ging.
Der wundersame Mandarin beschreibt die Erlebnisse einer unglücklichen, namenlosen Protagonistin auf ihren nächtlichen Streifzügen durch Genf. Ihr linkes Auge eitert, so dass sie nur mit einem Auge sehen kann.
Mein rechtes Auge hatte den ganzen Tag über die gesamte Last auf sich genommen. Nun revoltierte es und zog sich zu einem Schlitz zusammen. Die Häuser fingen an, sich zu nähern, zu entfernen, zu deformieren. Die Gassen schrumpften, dehnten und verbogen sich und wanden sich wie Schlangen umeinander. Die Laternen beugten sich über mich, als würden sie auf mich stürzen. Während eine neue Welt den Platz der früheren einnahm, floss alles Vertraute durch einen Spalt am Grund ab. Ich war nicht blind, aber mein Blick hatte seine Zuverlässigkeit, seine Schärfe, seine Wahrheitstreue verloren. Nichts, was ich sah, war mehr so wie früher.
Nach dem CERN arbeitete Asle Erdogan Mitte der 90er Jahre als Physikdozentin an der Universität in Rio de Janeiro und beendete in Brasilien ihre Doktorarbeit, bis sie sich ganz dem Schreiben widmete.
There is no decision in my life like that, and I think it's a nocturnal transformation. It just tells you it's over. Like there was one last exam to take. My thesis was ready.
Ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden. Ich glaube eher, es war eine nächtliche Verwandlung. Meine Doktorarbeit war fertig. Alle Türen standen mir offen. Ich hatte nur noch eine Prüfung. Am Prüfungstag beschloss ich, ich gehe nicht hin. Ich habe noch nicht mal ans Schreiben gedacht. Natürlich hatte ich einen Roman veröffentlicht, aber es war keine bewusste Entscheidung für das Schreiben. Ich merkte einfach, Schluss, aus, vorbei. Und es war richtig. Ich mochte keine Physikerin mehr sein. Meine Beziehung zur Physik war leidenschaftlich, aber lieber platonisch.
Ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Rio de Janeiro bilden die Grundlage für Asle Erdogans dritten Roman, der sie 1998 international berühmt machte. Die Stadt mit der roten Pelerine. Er handelt von einem Tag im Leben einer Schriftstellerin, die ein Buch über die Abgründe des Menschseins in Rio de Janeiro schreibt. Zwischen Todessehnsucht und Lebensfreude, Faszination und Ekel. Das Buch im Buch erzählt eine Version der Orpheus- und Eurydike-Geschichte. Allerdings mit einer weiblichen Orphea, der Protagonistin Ö, die für ihre genauen Beobachtungen mit dem Tod bestraft wird. Dabei entfaltet sich ein für Asle Erdogans Sprache typischer Sog, vor allem durch deren Körperlichkeit.
Sie sagt immer, dass ihre Wunden sprechen.
Azade Zehan lehrt deutsche und türkische Literatur am Bryn Mawr College in Pennsylvania.
Die Sprache ist eigentlich so stark und so eindrucksvoll, dass wenn ich sie lese, erfahre ich auch ihr Leid am eigenen Leib. Also so stark ist das. Die Stadt mit der roten Pelerine hat 3 Realitäten. 2 von diesen sind fiktive Realitäten. Die erste Realität ist natürlich die Schriftstellerin Asle Erdogan selbst. Sie ist Autorin, sie schreibt das Buch. Die erste Erzählerin ist Özgür und das bedeutet auch frei oder befreit. Und Özgür ist eigentlich irgendwie ihr Doppelgänger. Aber der Doppelgänger schreibt dann auch ein Buch und die dritte Erzählerin ist also diese Person namens Ö und wir wissen nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Sie taucht eigentlich auf als die reale Heldin dieser Geschichte, weil sie am Ende, obwohl sie eigentlich erschossen ist und tot ist, immer noch lebt.
Ohne zu bemerken, dass sie getroffen worden war, fiel Ö kopfüber auf den Gehsteig, wie von einer schweren Maske nach unten gezogen. Sie starb wortlos, hatte keine unerträglichen Schmerzen zu durchleiden, keinen Todeskampf ausgetragen. Und sie starb ohne das schreckliche Bewusstsein des nahen, sicheren Todes. Sie starb genau in der Zeitspanne, die der Körper eines aufrecht stehenden Menschen braucht, um zu Boden zu stürzen. Ein unauffälliger, einsamer Tod, ohne Zeugen, wie er für ihre Person angemessen war. Ein zufälliger, völlig bedeutungsloser Tod. Die Polizeipatrouille stellt am nächsten Morgen fest, dass ihre Augen weit aufgerissen waren. Nicht vor Angst, Schmerz oder Entsetzen, eher als Ausdruck geistiger Konzentration. Als hätte sie zu erklären versucht, was das denn sei, das Sterben.
The death has to come very suddenly, in all its absurdness.
Der Tod muss plötzlich kommen, in all seiner Absurdität, ohne irgendeine Notwendigkeit, Erklärung oder Mystik, als hätte sie sich das Fußgelenk verstaucht. Damit begann ich und daraus entwickelte sich die Geschichte. Und an einem bestimmten Punkt, ich machte damals eine Analyse, fragte mich mein Therapeut, ist dir klar, was du mir da jeden Tag von deinem Roman erzählst? Das ist die Orpheus-Geschichte. Da begann mein Interesse für griechische Mythologie. Ich las über Orpheus, Dionysos und so weiter. Das wurde die eine Ebene.
One layer came there. Orpheus. The story became Orpheus.
Die Stadt ist auch eine Stadtgeschichte, Urban Novel. Das Buch ist so voller Metaphern, aber die Metaphern sind auch durchschaubar. Warum ist diese Stadt rot? Also Matador, Pellerina, die blutige Stadt und so weiter. Und Pellerina, die tragen natürlich die Matadoren, nicht wahr? Und die Einwohner der Stadt sind eigentlich Opfer. Und Matador ist die Stadt eigentlich vernichtet. Die Bewohner vernichtet nicht nur die Bewohner, aber auch die Exilanten, die in der Stadt sind.
No Orpheus was able to bring anybody from the land of the dead.
Orpheus konnte Eurydike nicht aus dem Reich der Toten zurückholen. Das Reich der Toten ist ein Reich ohne Wiederkehr. Darum geht es im ganzen Buch. Warum ist das so? Und warum kam Orpheus trotzdem zurück? Der Ansporn zum Schreiben bei Özgür oder für die Musik bei Orpheus entspringt der Konfrontation mit dem Tod, mit der eigenen Sterblichkeit. Deshalb schreibt Özgür. Deshalb spielt Orpheus die Lyra. Natürlich wissen das alle, aber es zu wissen ist das eine. Es zu spüren, etwas anderes. Und ich spürte es. Allerdings habe ich den wichtigsten Punkt bewusst übersehen. Die Orpheus-Geschichte ist auch eine Liebesgeschichte. Das geht bei mir völlig unter. Orpheus und Eurydike sind für mich ein und dieselbe Person. Und wenn diese irgendetwas liebt, dann die Musik und die Stadt, Rio, die eine Todesmetapher ist. Für mich geht es immer um das Reich der Toten.
Ich habe einige Buchbesprechungen gelesen von der Stadt mit der roten Pellerine. Die sind alle auf Gender bezogen und das kann ich hier nicht lesen. Natürlich, die Erzählerin ist, aber Özgür kann auch Mann oder Frau sein und Ö ganz bestimmt ist also genderlos. Und dann das einfach so zu interpretieren, das heißt dann, das ist nur auf die Schriftstellerin, das heißt auf Asli Erdogan bezogen. Also wir interpretieren das aus einer feministischen Sicht, weil sie weiblich ist. Und das finde ich problematisch. Ich glaube, sie schreibt wirklich für alle Leidenden. Das bezieht sich auf alle Menschen, das bezieht sich auf die Menschheit.
Das Gender search is a part of my writing from the very start. Initially it started very crudely, me talking as a man.
Die Frage des Geschlechts ist von Beginn an Teil meines Schreibens. Zuerst sehr plump, ich mit der Stimme eines Mannes. Dann fragte ich mich, was es bedeutet, wie ein Mann oder eine Frau zu sprechen. Darauf gibt es keine Antwort. In der Stadt mit der roten Pellerine fand ich aber eine Lösung. Ich wählte eine doppelt geschlechtliche Sprache. Einige Sätze sind sehr männlich, was auch immer das heißt. In anderen Sätzen blicken wir mit den Augen einer Frau. Bei einigen Beschreibungen gibt es bestimmte Metaphern, etwa die Stadt als Körper einer Frau. Das ist die maskuline Schreibweise.
In ihrem Schreiben bringt Asli Erdogan Autobiografisches mit ein. Es ist eine Art existenziellen Schreibens. Sie beginnt beim Persönlichen, um es ins Allgemeine zu öffnen.
Or vice versa. Maybe this is the essence of literature anyway. I mean, you start from the personal and you try to.
Oder andersherum. Vielleicht ist dies das Wesen der Literatur. Man beginnt beim Persönlichen, will aber alle erreichen, glaubt an etwas Wesentliches, das Leser in Norwegen oder in einer anderen Zeit mit einem teilen können, weil die Geschichten universal sind, was auch immer das heißt. In Die Stadt mit der roten Pelerine wird die Geschichte umso allgemeiner, je persönlicher sie ist. Özgür wird zu einer neuen Art von Orpheus. Je länger Özgür an ihrer eigenen Geschichte schreibt, desto mehr wird sie zu einem Mythos. Da kann dann nicht mehr zwischen dem Allgemeinen und dem Persönlichen unterschieden werden. Es ist eine Einheit. Und jede Unterscheidung wäre eine Lüge.
Wir können diesen Situationen, die sie beschreibt, nicht ausweichen. Es entstehen Bilder im Kopf, die einen nicht mehr verlassen. Ich hatte bei der Laudatio diesen Remarque-Preis, den sie bekommen hat, das auch verglichen mit Remarque. Er war auch in der Lage, diese Kriegserlebnisse so zu schildern, dass man das einfach körperlich empfindet. Und da ist Asli, glaube ich, genauso. Das ist so eindringlich, mit wenigen Worten eindringlich, dass das einen einfach bewegt. Diese Bücher fassen einen richtig an und das vergisst man auch nicht so schnell.
Asli Erdogan schreibt in seltener Eindringlichkeit, mit enorm bildhafter und körperlicher Sprache. Sie will dabei, wie sie in ihren Essays schreibt, Realität und Wahrheit in all ihrer Härte erfassen.
That is the same sentence in Die Stadt mit der roten Pelerine. Özgür is not a writer.
Özgür ist in Die Stadt mit der roten Pelerine keine Schriftstellerin. Sie ist noch nicht einmal eine Möchtegern-Schriftstellerin. Aber sie muss schreiben. Sie ist davon besessen, die Wahrheit zu erfahren. Was steckt hinter der Realität? Was ist das Wesen des Ganzen? Das ist fast eine Besessenheit und ich weiß nicht, ob ich auch darunter leide. Aber ich habe diese Neugier, diesen Wunsch, sehen zu wollen, was hinter den Dingen steckt.
Die Realität hinter den Gefängnismauern hat Asli Erdogan in ihrem wohl wichtigsten Roman »Das Haus aus Stein« beschrieben, 10 Jahre vor ihrer eigenen traumatischen Haft. Er ist inspiriert von ihrer langjährigen Erfahrung als Autorin von Kolumnen über die türkischen Gefängnisse und von ihrem Austausch mit Gefangenen.
Ein Trauma äußert sich nicht rational. Vieles ist verloren, vergessen, verändert oder vermischt mit anderem. Es gibt keine reine Erfahrung. Es ist ein Sumpf. Und ich denke, mein Vorgehen in Das Haus aus Stein entspricht dem. Alles ist getrübt und verwirrt. Ausgerechnet dieses Buch wurde dann kritisiert, zu poetisch zu sein. Aber ich habe mich im Gefängnis mit meinem Buch versöhnt. Mein Trauma sprach zu mir in genau dieser Sprache, die ich in Das Haus aus Stein verwendet habe. Äußerst fließend und verschwommen, nichts Festes außer den Steinen.
Solid, except the stone.
Die Geschichte verliert sich.
The story is lost.
Sie erschienen wie im Traum, zwischen hohem Stacheldraht, nackten Wänden und Steinen, in düsteren Gängen. Aufeinander gestützt gingen sie schwerfällig dahin, ungeheuer schwerfällig. Taumelten, stolperten, blieben stehen. In einer Stille, als befänden sie sich unter Wasser. Einer Stille, die sich in ihre Seelen eingebrannt hatte. So still wie ihre langen Schatten, die den Boden entlang schleiften, von den Steinen gebrochen. Ich sah den unerträglichen Schmerz, der ihre fast kindhaften Gesichter verzerrte, ihre Rücken krümmte, sich Zelle um Zelle in jedes Organ bohrte. Sah die gipsfarbenen, aschgrauen, glühend roten, violetten Spuren der Schläge, des Durstes, der Kälte. Eigentlich waren diese Menschen zu erschöpft, um auch nur einen weiteren Schritt zu tun. Fensterlose Räume, Keller ohne Tageslicht, Wände, die von Schreien wissen, Schatten. Dort kamen sie her, aus tiefsten Untiefen, an der Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren.
Was in der Türkei geschieht, ist gravierend. Es gelingt mir aber nicht, das klarzumachen. Die europäischen Medien berichten nur von der Spitze des Eisberges. Deniz Yücel wird inhaftiert, also wird darüber berichtet. Aber eine Woche später werden weitere Menschen inhaftiert. Jeden Tag werden in der Türkei Unschuldige inhaftiert. Gut, ihr könnt nicht jeden Abend mit türkischen Nachrichten zu Bett gehen, das verstehe ich. Aber Kontinuität und Ausmaß der Repression in der Türkei sind der deutschen Öffentlichkeit nicht klar.
Also was in der Türkei zurzeit passiert, dieses Inhaftieren unter dem Stichwort Terrorpropaganda von Menschen, dieser Wahn eines Autokraten, der einen Staat in einen totalitären Unrechtsstaat verwandelt, der bis zum Verfassungsgericht hinauf versucht zu manipulieren, sich an Urteile nicht halten will, das ist kein Rechtsstaat mehr, der da stattfindet. Und da gibt es Hexenjagden gegen Menschen, wenn ich nur an die Journalisten von Cumhuriyet denke, die ja niedergemacht werden, einer nach dem anderen verhaftet wird, einfach nur, weil sie eine gewisse kritische Einstellung zu dem derzeitigen Staatspräsidenten haben. Das ist geradezu unfassbar.
Die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei sind offensichtlich. Aber kein Staat in Europa bezieht entschieden Position gegen den autoritären Herrscher Erdogan.
Germany and Turkey has been long-term partners for over 100 years, and especially in terms of military deals.
Deutschland und die Türkei sind seit über 100 Jahren Partner, vor allem militärische Partner. Die Deutschen haben damals auch den Genozid an den Armeniern mitbekommen. Es gab keine Reaktion. Einige Diplomaten sprachen den Völkermord an. Doch es war der Erste Weltkrieg und die Türkei als Alliierte zu wichtig, um sie zu verlieren. Dieser Satz fiel zu unterschiedlichen Zeiten im deutschen Parlament. Die Türkei ist zu kostbar, um sie zu verlieren. Kostbarer also als die Armenier und kostbarer als die Kurden? Was soll ich dazu sagen? Ihr macht gute Geschäfte. Deutschland ist der größte Handelspartner der Türkei.
And I have no argument against it. I mean, what can I possibly say? Yes, you have good deals. Germany is the biggest business partner of Turkey.
Am 14. Februar 2020 wurde Asle Erdogan in der Türkei vom Vorwurf der Staatszersetzung durch ihre Schriften und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung freigesprochen. Die Entscheidung kann jedoch jederzeit widerrufen werden. Wie bei Ahmet Altan, der im November 2019 freigelassen und kurze Zeit später erneut lebenslänglich inhaftiert wurde. Oder die Staatsanwaltschaft kann ein neues Verfahren anstrengen. Deshalb kehrt Asle Erdogan vorerst nicht in die Türkei zurück. Aber wie sind die Reaktionen in der Türkei auf das Urteil und ihr Exil?
Nothing. There is total silence about.
Es herrscht völliges Schweigen. Sie haben nicht einmal berichtet, dass ich den Prix Simone de Beauvoir und den Václav Havel-Preis erhalten habe. Das sind bedeutende Preise. Schießt ein türkischer Fußballer in Deutschland ein Tor, wird das zur Schlagzeile. Oder wenn ein weniger bekannter Literat irgendeinen Preis erhält. Über mich? Gar nichts. Weder über meinen Prozess noch über meine Literatur. Aber das Schlimmste ist, meine und Ahmet Altans Bücher wurden aus den Bibliotheken entfernt. Ein unheimliches Schweigen.
Incredible silence.
Thank you.
Die Kraft des Schmerzes über die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan hörten Sie eine Sendung von Heike Brunkhorst und Roman Herzog. Es sprachen Rosina Lardi, Annika Mauer und Niklas Kort. Regie Stefanie Lasay, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.